Ja, ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, hier zu einer neuen Podcast-Folge von Synchron. Ich freue mich so sehr, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit nehmt zu hören, dafür zu sorgen, dass wirklich jetzt auch mal alles drumherum vielleicht ausgeschaltet ist und ihr euch konzentriert auf das, was wir sprechen. Wir, das sind wieder Dr. Thomas Funk und ich. Ich freue mich sehr, dass Thomas für eine vierte Folge zur Verfügung steht. Ja, heute bin ich ganz schön nachdenklich, denn es sind so viele Themen um mich herum, die, ja, die mich fordern, irgendwie was dazu zu sagen und gleichzeitig dann aber auch wieder nicht. Also ich bin immer wieder in so einem Zwiespalt von, ich muss das erstmal in mir sortieren und nee, ich gehe jetzt nach draußen mit all dem. Und ich habe mit Thomas ein ganz kurzes Vorgespräch, beziehungsweise ich habe ihm eine Sprachnachricht heute Morgen geschickt, bevor wir uns jetzt getroffen haben im Zoom und habe ihm zwei Themen mal so rübergeworfen, die gerade so akut sind, über die ich mit ihm reden möchte. Und Thomas hat sofort, ja, angedockt, kann man ja so sagen. Das eine Thema ist wirklich so, zu gucken, wer bin ich eigentlich in dieser Welt, auf dieser Erde? Wo finde ich mich eigentlich und wonach richte ich mich aus? Ein großes Thema Identität. Und das zweite Thema, worüber wir sprechen werden, ist Narzissmus. Auch ein sehr, sehr, sehr großes und komplexes Thema. Ich vermeide dieses Thema sehr gerne, weil ich finde, dass es sehr inflationär gebraucht wird, weil ich finde, dass sehr schnell auch egoistischem Verhalten Narzissmus unterstellt wird. Und dennoch ist es ein großes Thema, über das wir reden sollten. Und ich habe Thomas eingeladen, mit mir da in einen schöpferischen Dialog einzutauchen über dieses Thema oder diese Themenbereiche. Und Thomas hat ja gleich so dieses Nadelöhr für sich gefunden. Okay, ich würde gerne von dieser Richtung da rein. Ich würde gerne das dazu sagen. Und das mag ich so sehr an schöpferischen Dialogen. Das hat ja nicht diese Interviewform, sondern wirklich eine Austauschform, die hier mein Podcast auch ausmacht. Wenn ich mit jemandem spreche, wenn ich alleine spreche, dann spreche ich ja auch mit mir auf allen Ebenen, mit meiner Seele, mit meinem Körper und auch mit meinem Geist. Und das ist jetzt heute weniger dran, sondern wir beide tauschen uns aus über diese großen Fragen des Lebens in einer Welt, die ganz schön aufgefaucht ist. So kann man das, glaube ich, nennen. Und wie man da in der inneren Mitte bleiben kann und wie, was es braucht, um auch, ja, widerstandsfähig zu sein, darüber reden wir heute. Also, Thomas, von ganzem Herzen willkommen. Das war jetzt eine etwas längere Einführung. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch, wieder mitzumachen.
Ja. Du hast direkt, bevor ich jetzt auf Aufzeichnen gedrückt habe, wolltest du sofort anfangen und hast so mit dem Satz begonnen, in einer Welt, in der wir gerade auch so überschwemmt werden in den Social Medias. Und jetzt übergebe ich dir das Wort. Du darfst den Satz weiter fertig machen. Ich habe ihn auch noch nicht zu Ende gehört.
Ja, wir sind eben auf den Narzissmus gestoßen, ne? Man sieht, dass das jetzt nicht nur Menschen um uns herum befällt, sondern das kann auch Führungskräfte befallen, die eine sehr hohe Verantwortung hat. Man muss aber mit dem Begriff auch vorsichtig sein. Wie du schon sagst, jeder, der so ein bisschen mehr auf sein Wohl schaut und es durchzusetzen versucht, ist ja kein Narzisst, sondern das ist
Nein.
ja schon eine Extremform, die bis ins Krankhafte geht und die auch Menschen, die das sozusagen ertragen müssen, auch seelisch belasten oder ruinieren kann. Und man kommt sehr schlecht raus, wenn das Menschen sind, mit denen man ja in gewisser Weise gezwungen ist, zusammenzuleben, nämlich im engsten Familienkreis. Aber
Ja.
ist das schon ein großes Thema. Und letztlich, wenn man sich in den Narzissten versucht hinein zu vertiefen, dann kommt man ja auch wieder auf die Identität, ne? Weil der hat ein Problem damit, ne?
Richtig. Und die
Deswegen ist er
Menschen,
so.
super. Ja, sagt das noch zu Ende. Deswegen ist er so.
Ja.
Ja,
Deswegen ist er so
ganz
narzisstisch.
genau. Und der andere hat ja auch dann sein Identitätsproblem, weil wenn er die ganze Zeit hört, dass er nicht richtig ist oder dass er nicht wichtig ist oder dass das, was er sagt, nicht passt, dann fängt er ja auch an, total an sich zu zweifeln und seine Identität in Frage zu stellen. Das, was er fühlt, in Frage zu stellen. Ist meine Wahrnehmung so falsch? Bin ich falsch? Und dann ist das irgendwann so verzerrt, dass beide in einem großen Identitätskampf miteinander sind. Also jeder in sich und dann aber auch miteinander. Ja, also da hängen diese Themen ganz eng zusammen. Danke, dass du das jetzt auch schon so am Anfang direkt reinwirfst.
Es kommt ja auch davon, wie anfällig der Mensch ist, der mit dem Narzissten Kontakt hat. Wenn der jetzt jemand ist, der ein sehr geringes Selbstvertrauen hat und sich sowieso hinten anstellt, dann treffen ja da zwei Gegensätze aufeinander, die sind wie Feuer und Wasser. Ne? Das ist wie wenn man
Ja.
ein Streichholz an eine Sprengladung hält. Und dann ist ja der eine, der anfällig ist, wiederum durch den Einfluss des anderen gefährdet bis hin zur psychischen Erkrankung. Ne? Während jetzt einer, der so ein bisschen oberflächlicher und derber durchs Leben geht, der kann auch mal sagen, ja, du kannst mir zwar mal den Buckel runterrutschen mit deinem egoistischen Getue,
Ja.
aber das geht halt. Zum Beispiel jetzt, ne, ist man Kind und die Mutter ist so, dann ist es ja so, dann, bis man das begreift, dass es nicht an einem selber liegt, muss man zumindest bis zur Pubertät vorgedrungen sein, ne, um
Ja.
sich dann wehren zu können oder das auch mal zu erkennen, dass das jetzt nicht nur am nicht brav sein von dem Kind liegt, was da passiert, ne, wenn so eine Veranlagung da ist.
Das ist so wahr. Und das, ich habe da gleich irgendwie gefühlt gleich 10 Gedanken und ich würde am liebsten gleich mal alle 10 von allen Seiten dazugeben, aber lass uns das langsam machen. Es ist, was du sagst, dieses Spiel von Opfer und Täter. Ja, also der sich die ganze Zeit in Frage stellt und diesem krankhaften, ich-bezogen Sein ausgeliefert ist, so nenne ich das jetzt einfach mal, der ist das Opfer dieser Machtspiele. Und der Täter ist der, der eben meint, alles bestimmen zu müssen, alles entscheiden zu dürfen, die alleinige Kontrolle über alles haben zu dürfen. Und ich glaube, wir alle kennen solche Menschen, haben das auch schon erlebt. Also ich habe das auch in meiner Familie erlebt, mehrfach erlebt. Ich habe auch so einen Hang, solche Menschen anzuziehen. Obwohl man mir das vielleicht gar nicht glauben mag, weil man mich ja als sehr selbstbestimmt und als sehr selbstbewusst wahrnimmt, was ich auch bin, aber das bin ich natürlich auch geworden durch diese Menschen, die mich immer wieder so sehr in Frage gestellt haben in meinem Leben und die mir auch keinerlei Raum gegeben haben, mich zu entfalten erst einmal. Und das war die erste Praxis, die ich hatte, hieß Raum für dich. Es war mir ein Herzensanliegen, es war meine Mission, einen Platz zu schaffen, wo Menschen ihren Platz finden und ihre Identität finden. Letztendlich war es mein Platz, den ich für mich geschaffen habe, um mich zu finden, um meinen Raum zu haben, um meine Identität zu finden. Das habe ich aber lange nicht verstanden. Ich dachte echt, ich mache es für die anderen. Aber es war erst einmal für mich so wichtig. Und dadurch konnte ich das natürlich dann auch für andere immer mehr lernen. Aber diesen Weg musste ich schon erst mal selber gehen. Wie geht's dir damit, Thomas? Kennst du das auch aus deinem Leben? Also vielleicht auch aus dem beruflichen Kontext, weil ich denke, überall, wo auch hochstudierte Menschen leben oder sind, da findet Narzissmus schon auch häufig statt.
Ja, erstmal, warum ziehst du das an? Das Thema haben wir schon öfter gehabt. Ich meine, wenn man Raum gibt für andere Menschen und das auch noch im Internet tausendfach öffentlich macht und man trifft auf Menschen, die sehr stark darauf fixiert sind, dass andere sie bewundern und sich ihnen zuwenden, dann saugt man das an. Im
Ja.
Positiven saugst du Menschen an, die hilfesuchend sind, aber dann kann das auch übers Ziel hinausgehen, ne? Die dann einen nächtelang natürlich beschäftigen wollen. Das gibt es aber auch jetzt außerhalb des Narzissmus. Das gibt es natürlich auch, wenn Menschen in Not sind. Ne?
Ja, auf jeden
Und so
Fall.
ist es in allen helfenden Berufen. Ne? Und beim
Ja.
Narzissten ist natürlich dann so, wenn du Bewunderung machst, ist ja das, was er zum Überleben braucht. Ne? Das ist ja. Weil so genau kenne ich die Vorgeschichte jetzt nicht, aber das kommt irgendwie aus der Mythologie, ne? Der Narzisst, der guckt da ins Wasser und sieht sein Spiegelbild und je länger er reinguckt, umso mehr stellt er fest, das ist nicht genug, ne? Und
Ah.
wenn man ihm jetzt, er braucht dann jemand, weil er sich ja selber nicht glaubt, er braucht jemand, der ihm sagt, er ist toll, ne?
Ja.
Und das wird zu einer krankhaften Gier, ne?
Ja,
Und
eine
das ist
richtige
dann
Sucht.
letztlich der Narzisst. Und es gibt natürlich wieder Menschen, wo man sagen kann, die machen das aus einem mangelnden Selbstvertrauen oder die sind auch in einer Depression und die brauchen jetzt Zuwendung. Oder es sind eben Menschen, die das so weit treiben, bis sie eine Weltwirtschaftskrise heraufbeschwören können, ne, wenn sie an der
Ja.
richtigen Stelle sitzen. Ne?
Ja,
Es
da
ist ja
können wir ja
immer im
ganz,
Gespräch. Ne?
ja, ganz genau, das haben wir ja gerade
Und
maximal vor uns,
ja, und die
was dann.
Gefahr ist dann natürlich bei Leuten, die im helfenden Beruf sind, dass man dann auch, ja, also bis dahin, dass man natürlich auch, wenn man so einem Menschen hilft und er ist nicht zufrieden, für seine Maßnahmen bis hin zum Verklagen kommt, ne?
Ja.
Dass jemand, der nicht zufrieden ist, eine Äußerung nimmt, um einen dann auch zu verklagen, weil er einen Fehler findet. Und so kann das in ganz ungute Regionen münden.
Auf jeden Fall.
Weites Thema.
Ein
Und es
riesiges
sind ja
Thema.
Menschen, die jetzt nicht so sofort so oft auffallen, dass sie jetzt krank sind oder dass sie vielleicht psychologische Hilfe brauchen, weil sie ja die Krankheitseinsicht nicht haben.
Nein, und weil sie auch ultra stark wirken. Also es
Genau.
ist ja jetzt auch kein Mensch, der labil wirkt.
Genau.
Ja.
Und die Wirkung auf Menschen, die Hilfsbereitschaft dokumentieren, die fliegen so jemand natürlich erstmal zu, bis sie erkennen, der nutzt mich aus, ne?
Ja.
Also der brennt mich aus, ne, sozusagen.
Ja, dieses ganze Thema Narzissmus ist natürlich auch ein Thema der Grenzen. Also wenn man jetzt mal so politisch dahinschaut zu Donald Trump, was da passiert, er überschreitet ja permanent Grenzen. Und was passiert in uns? Wir sind erstmal fassungslos. So dieses, das jetzt auch noch, das jetzt auch noch. Aber man erwartet das ja auch, dass er das permanent tut. Also das ist ja auch eine gewisse Art von Training. So empfinde ich das manchmal. So er trainiert uns alle hin zu, ja, wir tolerieren immer mehr Grenzüberschreitungen, weil er macht das ja andauernd. Und so ist das eben auch im Zusammenleben mit einem Narzissten, dass der eigentlich permanent das so ausweitet, ausdehnt, dass man an der Seite von dem immer ohnmächtiger wird und immer sprachloser wird, immer ruhiger wird. So erlebe ich das oft in der Begleitung mit Klienten, dass man sich so daran gewöhnt, dass es normal wird, dass jemand sich so schrecklich verhält und solche Dinge für sich entscheidet und der andere muss eigentlich immer nur Ja und Amen sagen. Du hast gar keine Chance, plötzlich mehr eine eigene Meinung zu haben. Und das ist hochgradig gefährlich, weil wir nämlich, so, also ich sage jetzt mal wir, die da vielleicht einen Hang dazu haben, sich da so ein bisschen weit unterzuordnen, permanent den Fehler bei sich selbst suchen. Was ist denn jetzt an mir nicht richtig? Und dann wird das zu immer einer größeren Schieflage zwischen Macht und Ohnmacht. Ja, was ist deine Erfahrung dazu?
Ja, es kommt auch von in welcher Position man so einem Menschen mit der Veranlagung begegnet. Ne, man muss ja nicht immer gleich dahin gehen, dass so jemand jetzt auf sein Umfeld so wirkt, dass jedem klar ist, den müsste man jetzt auch psychiatrisch behandeln. Das ist ja selten so. Wenn ich jetzt jemanden begegne und ich lerne den kennen und ich freunde mich mit ihm an und ich merke dann, dass sich das so entwickelt, dann kann ich mich dem ja wieder entziehen. Wenn ich jetzt beruflich gebunden bin, ich habe mir im Zusammenhang mit so einem Vorgesetzten was aufgebaut und es geht dann vielleicht auch in Regionen, wo ich dann unter Verantwortung das Gefühl habe, da passieren jetzt Sachen, die sind eventuell auch strafbar und dann kommt man in eine Region, wo man immer diesen Konflikt hat, wenn ich mich dem entziehe, setze ich meine berufliche Existenz aufs Spiel und wenn nicht, dann kann es aber sein, dass ich mit ihm in Sachen gerate, die nicht mehr in Ordnung sind. Und so gibt es natürlich große Unterschiede. Und in der Familie, wenn es jetzt ein Ehepartner ist, mit dem man schon 30 Jahre zusammen ist und jetzt meint, ich möchte jetzt doch mal leben, ich möchte mich dem jetzt entziehen, diesem Einfluss. Und so gibt es ja unterschiedlichste Konfliktsituationen, wie man da rauskommt. Ganz je nachdem, in welcher Beziehung man zu diesem Menschen steht. Und das
Ja.
sieht man ja auch in der Politik, dass sich dann Menschen, wenn sie vielleicht auch, ja, man spekuliert jetzt auf die Nachfolge dieses Menschen, dann mache ich da jetzt mit oder mache ich nicht mit oder wir warten, bis er sich da selbst ausgenockt hat oder so, ne? Es kann ja auch im Beruf so sein, ne? In der beruflichen Position. Und so gibt es unterschiedlichste Situationen, wie weit man dann da mitspielt und selber hineingerät. Ne?
Ja, so ist es. Und da auch immer wieder so zu prüfen, das ist so genau das Gefühl, das ich hatte, bevor wir jetzt heute angefangen haben, diese Podcast-Folge zu sprechen. Wie weit äußere ich mich dazu und inwiefern will ich das alles noch wirken lassen? Und dieses Wirken lassen ist sehr gefährlich und auch der Aktionismus des sich Äußerns in gleichem Maße. Es ist so eine feine Justierung, sich zu fragen, so wie gehe ich denn jetzt damit um? Ich kann natürlich auch die Scheuklappen aufsetzen und sagen, ich gucke da weg. Aber also ist auch eine Strategie, machen ja auch ganz sicherlich ganz viele Menschen. Es ist jetzt nicht meine Strategie, sondern meine ist, okay, ich gucke mir das an, ich schaue, wo das in mir in Resonanz kommt, ich schaue, was ich dazu sagen sollte, was auch zu meinen Werten passt und damit auch einfach vielleicht auch dem einen oder anderen wieder mehr Sicherheit vermitteln zu können. Denn es ist ja auch das Grundbedürfnis in uns, dass wir uns sicher fühlen. Und wenn alles im Außen unsicher scheint, wo finden wir denn dann noch Sicherheit? Ja, dann finden wir die in unseren Werten und in uns selbst, dass wir sagen, okay, wie kann ich denn meinen Werten gerecht handeln, kommunizieren, mit meinem engen Umfeld umgehen, sodass ich sagen kann, ich habe hier noch eine Wirksamkeit und bin nicht nur irgendwie Statist im eigenen Film.
Ja, in der Abhängigkeit ist ja genau das Problem, ne? In der Ehe. Ich meine, viele Frauen sind halt immer noch so, wenn sie sagen, ich müsste jetzt alleine leben, was machen wir dann finanziell? Wovon bezahlen wir unser Haus? Ich kann mich also nicht einfach lösen, wenn mir
Nein.
das zu viel wird. Und im Beruf ist es genauso. Und letztlich, wo finde ich die Grenze, inwieweit mich das beeinträchtigt oder vielleicht auch so weit stört oder belastet, dass ich dann in die Region komme, ich könnte daran erkranken. Und dann den Punkt zu finden, jetzt muss ich da aussteigen, egal ob es für mich ein ganz neuer Anfang bedeutet in einem beruflichen Verhältnis. Ne? Und meistens ist es ja dann so, wenn man in einer gemeinsamen Verantwortung ist, dass man zu Verantwortung gezwungen wird, die man nicht mehr verantworten kann. Durch einen Menschen, der so einen Einfluss dann ausübt, ne? Vielleicht auch aus Machtstreben oder ganz unabhängig vom Narzissmus, ne? Gibt es das ja heute auch unter wirtschaftlichen Druck, unter Bedrohung einer Insolvenz, ne? Familienunternehmen, wie verhalten sich da Vorgesetzte gegenüber Untergebenen? Da kommt man in Regionen, wo sehr schwerwiegende Konflikte entstehen, ne? Wo man nicht
Ja.
immer nur einfach die Freiheit hat, jetzt hilft es mir nicht mehr, jetzt kann ich mich einfach lösen, weil daraus wiederum für mich große Probleme entstehen. Ne?
Ja, und da ist der Mensch an sich ja auch sehr leidensfähig. Also wir sind ja, also erstmal gewöhnen wir uns ja auch schnell an Situationen grundsätzlich und
Ja.
merken auch ganz oft gar nicht, wo wir da eigentlich reingeraten sind.
Wir wollen es nicht merken.
Ja.
Oft auch, ne?
Ja, weil es eben so schleichend geht. Es
Ja,
ist so ein
ja.
schleichender Prozess und wie gesagt, der Mensch gewöhnt sich ja unglaublich schnell daran, dass Dinge so laufen, wie sie laufen. Aber wenn man doch die ganze Zeit so ein ungutes Gefühl hat von, also eigentlich ist es nicht gut, das ist schwierig. Ich fühle mich schon wieder ich fühle mich schon wieder im gleichen Schlamassel. Ich fühle mich schon wieder leer oder ich fühle mich schon wieder verletzt. Also wenn man die ganze Zeit so in einem Gefühl ist, dass man sich so schön redet, dann ist man ja schon mittendrin, sich zu adaptieren an das Verhalten von jemandem, wo man eigentlich merkt, das will ich eigentlich gar nicht. Und das ist etwas, was ich glaube ich schon Frauen mehr zuschreiben kann wie Männern. Ich glaube, Frauen ordnen sich mehr ein, unter Dominanz, wie Männer das tun. Ich meine, es gibt auch viele dominante Frauen, also das ist auch andersrum natürlich gesellschaftlich vorhanden und zwar nicht zu wenig, dass Frauen ihre Männer narzisstisch quälen. Also ich sage das jetzt ganz bewusst so, aber ich denke, so der Gros der Gesellschaft und einfach von unseren Grundeigenschaften von Mann und Frau ist es, glaube ich, schon eher so, dass Frauen diejenigen sind, die da sich so schnell anpassen und unterordnen und dann vielleicht eben gar nicht bemerken, wo sie gelandet sind. Plötzlich, und dann plötzlich passt ganz vieles nicht mehr und plötzlich bricht man dann aus dem System aus, ob das jetzt das Arbeitsverhältnis ist oder auch die Beziehung ist, ist es jetzt erstmal egal. Oder auch von Familienmitgliedern, wo man sagt, so, es reicht jetzt und der andere weiß gar nicht, versteht die Welt gar nicht mehr, weil man das halt so lange in sich irgendwie ausgehalten hat, dass einem dann unterstellt wird, so, ja, das sind die Wechseljahre oder jetzt spinnt sie oder jetzt, was ist denn das jetzt? Aber dass da vielleicht sich jahrelang eigentlich eine ganz große Frustration und Enttäuschung aufgebaut hat, das wird eben ganz oft gar nicht gesehen und bemerkt. Und
Ja, das
da,
Aushalten, ne, das Aushalten
ja.
bei den Frauen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist in der Partnerschaft. Also erstmal müssen wir sagen, man bewegt sich jetzt nicht immer im Bereich eines Narzissten, der wirklich krankhaft narzisstisch ist, der also auch eine psychiatrische Behandlung bräuchte, sondern, mein, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wir sind ja alle ein bisschen Narzissten, ne?
Ja.
Also wenn ich jetzt mich hierher setze, dann kämme ich mir auch die Haare, ne, bevor ich mich von dir aufnehmen lasse, ne? Also man will ja auch, schon, man will ja nach außen auch schon dem anderen gefallen, und das sind ja auch normale menschliche Eigenschaften, aber die können eben aus Erziehungsgründen, aus Erlebnissen, aus der Vergangenheit heraus, kann das eben ausufern. Und vielleicht ist es auch besser, wenn man spricht von narzisstischen Eigenschaften, die ja auch wiederum, ne, wenn man aus dem Schlechten auch was Gutes rausholen will. Hätten wir gar keine Eigenschaften in dieser Richtung, wird es uns ja im Leben auch nicht gut gehen. Ne? So ein
Nein.
bisschen, Gott, bei den Frauen ist es ja schon wichtig auch, wird einem ja so viel gepredigt, dass man schön ist, dass man attraktiv ist. Und den Frauen wird ja auch gerade auf dem Kosmetiksektor sehr viel Angst gemacht. Ne? Wenn du das nicht anwendest, dann
Ja.
kriegst du eher Falten und so. Da wird ja an dieses auch hin appelliert, ne? Da wird es auch angereizt. Und ich glaube halt, der Punkt in der Beziehung ist, ob das jetzt Frau oder Mann ist, man muss den Punkt erkennen, wo man feststellt, mit meiner Zuwendung und Bewunderung fütter ich sozusagen den Narzissmus meines Partners oder meines Gegenübers, weil der, je mehr man einen narzisstisch veranlagten Menschen bewundert, umso mehr will er ja davon. Und wenn man das mal erkannt hat, dass das dann in einer Art Ausbeutung mündet,
Ja, und auch in eine emotionale Abhängigkeit führt, in eine
ja,
maximale.
genau, dann hat man vielleicht schon den Punkt erwischt, wo man dann doch zum Nachdenken kommt, wo dieses Aushalten dann schon eher umkippt, ne? Wo man dann nachdenklich wird und sagt, naja, das kann jetzt nicht mehr so sein, dass ich da immer liefern muss, ne?
Ja.
Das
Ja,
ist, und
du,
das muss man halt
ja.
erkennen, und das hängt ganz davon ab, wie unabhängig bin ich, ne? Wie kann ich jetzt mein eigenes Leben dann bestreiten? Und sind da Kinder da, auf die ich wieder aufpassen muss? Und muss man da Rücksicht nehmen? Und dann hängt's am Aushalten, ne?
Ja, definitiv. Und du hast das jetzt sehr viel auf äußerliche Merkmale bei Frauen, also mit Beispiel hinterlegt. Ich mag auch noch mal dahin gehen, also wie wichtig das auch ist, dass wir, also wir Menschen alle, aber ich sage es jetzt mal explizit an Frauen, auch an unsere Fähigkeiten glauben. Also dass wir uns auch Dinge zutrauen, dass wir sagen, ja, ich kann da was und ich bin nicht in diesem, oh, ob ich das jetzt wieder schaffe, also wieder in diesem großen Selbstzweifeln. Also es gibt ja so viele Frauen, die voller Selbstzweifel sind und einfach auch denken, ich kann nichts und ich bin nichts und ich kann ja eh nichts besser wie die anderen und so, weißt du, das ist ja so ganz oft der Fall. Und auch das könnte man ja sagen, wenn man dann anfängt, wirklich an seine Fähigkeiten zu glauben und auch zu sagen, so ich kann was und ich stelle mich jetzt dahin und ich stehe dafür ein, dass man dann uns unterstellen könnte, das ist ein narzisstischer Aspekt der Persönlichkeit. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um sich A, abzugrenzen, aber auch um sich selbst spüren zu können. Und da gehört dieser persönliche individuelle Ausdruck, ist ein ganz, ganz wesentlicher Entwicklungsschritt in unserer Entwicklung, in unserer Selbstidentität. Und wenn ich mir so überlege, also Kindern erzählt, ich habe es jetzt am Sonntag wieder erlebt, ich war in der Kirche am Sonntag und da wurden die Konfirmanden eingeführt, weil jetzt bei uns bald oder überhaupt Konfirmation ist um Ostern herum. Und also ich bin evangelisch, einfach nochmal kurz so als Randnotiz, das ist also nicht die Kommunion, sondern die Konfirmation. Und da haben die Jugendlichen, die sind ja alle in diesem ganz großen Identitätswandel, ja, 13, 14 ist ein hochpubertäres Alter, da suchen die sich total auf der Welt, so, wo ist mein Platz, wer bin ich, wo gehöre ich dazu, da findet diese Abnabelung vom Elternhaus immer mehr statt und diese Sortierung, zu welcher Gruppe, welche Peer Group ordne ich mich an, bin ich da auch Teil von denen, also das ist so ein großer Prozess der Abnabelung und Entwicklung des eigenen Ichs, das da passiert. Und ich habe das mit großer Bewunderung beobachtet, weil die Pfarrer haben eine ganz tolle Arbeit mit den Jugendlichen gemacht, nämlich sie sollten sich ihren Konfirmationsspruch aussuchen, also den Spruch, den sie aus der Bibel wählen, der sie so ein bisschen leitet durch ihr Leben. Das ist ja, Konfirmation ist ja nichts anderes als die Taufe nochmal zu bestätigen, also zu sagen, ich bin ein getaufter Christ, ich möchte ein christliches Leben nach den christlichen Werten leben und ich wähle mir einen Satz, der so wie ein Segen, wie ein roter Faden vor mir ausgebreitet wird. Und sie haben sich dann ihre Sprüche rausgesucht, ihre Psalmen oder Leitsätze und sollten die dann in Rahmen gestalten, also mit Symbolen, also als ein Kunstwerk, wenn man so will. Und jeder Konfirmand, und es waren, ich glaube, knapp 30, hat dieses Bild vorgestellt. Das heißt, jeder hat seinen Konfirmationsspruch gesagt, hat sein Bild auf einem großen Beamer dargestellt und hat dann erklärt, was die Symbole für ihn bedeuten. Und ich fand das so stark, also ich war total beeindruckt von von dieser Idee, das so zu machen, B, davon, wie die Kinder das präsentiert haben und da war zum Beispiel ein Mädchen, das ist mir richtig geblieben, die hatte einen Rahmen, da war ein Wimpel drin, hat sie reingebastelt und dann stand drauf Rede, also das Wort Rede. Und sie hatte einen Bibelspruch, ich kann ihn jetzt nicht wiedergeben, es ging darum, sei du die Stimme für die Menschen, denen die Sprache versiegt. Also setze dich für die Schwachen ein und erhebe deine Stimme für die, die nicht den Mut haben zu sprechen. So, das war ihr Spruch und dann hat sie das eben erklärt. Das waren so diese Scrabble-Buchstaben-Rede hat sie da reingehängt und hat dann so Mensch, ärgere dich nicht, Figuren da drin gehabt. Die eine die war gelb und stand dafür zu sprechen und dann waren mehrere andere Figuren, die sich nicht getraut haben, für sich einzustehen. Und das war so ihr Claim mit 13 Jahren zu sagen, ich kann sprechen und ich möchte mich für die einsetzen, denen es schwerfällt zu sprechen. Und in dem gleichen Moment, und ich habe da schon diese ganze Narzissmus-Thematik in mir bewegt, Identitätsthemen bewegt und habe das natürlich auch mit der Brille angeguckt, von jetzt könnte man so einem Mädchen mit 13 Jahren schwerst unterstellen, wie narzisstisch sie ist, ja? Weil das ja so eine starke also es war so stark. Und gleichzeitig dachte ich mir, nee, genau das ist es eben nicht, sondern es ist diese Identität, diese Stärke von innen heraus zu sagen, ich kann da was und ich mache damit was und ich bin Teil dieser Erde, dieser Evolution, Teil dieser Welt und ich will mich zeigen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Alle haben mich beeindruckt, alle Bilder haben mich beeindruckt, alle Konfirmanden haben mich beeindruckt. In ihrer Art, sich da darzustellen. Und ich glaube, wir brauchen das auch. Wir brauchen das dringend, dass Menschen sich hinstellen und sagen, dafür stehe ich.
Ja, im Laufe des Gesprächs haben wir jetzt ja schon gespürt, ne, man darf sich nicht zu so sehr festbeißen an so einem absoluten
Ja,
Narzisstenbild, ne? Man
ganz
kriegt
genau.
dann so ein bisschen Bauchschmerzen, weil in der Gesellschaft jetzt, früher haben wenige Leute gewusst, was ein Narzisst ist, aber es hat sich auch jetzt so ein bisschen festgesetzt in der Öffentlichkeit. Jeder spricht so gern und nimmt es als Schimpfwort.
Ja.
Ach, der ist ja Narzisst oder der ist ja narzisstisch. Und das ist genau, was da jetzt passiert ist. Also erstmal ist es total erstaunlich, dass es eurem Pfarrer gelingt, Menschen in dem Alter zu so einem Nachdenken zu bringen, ne? Da kann man
Ja.
sich wieder fragen, warum ist uns die Kirche immer unwichtiger, ne? Da
Ja.
wird auch was Wichtiges geleistet.
Absolut.
Und
Das ist eine ganz große Findung der eigenen Persönlichkeit in meinen
ja.
Augen. Und gerade wenn du in den Jugendjahren, also in mir ging es ja ganz stark so, ich bin ja sehr geprägt worden von der evangelischen Kirche. Wir haben da eine unglaubliche Jugendarbeit gehabt. Das war meine Peer Group, da habe ich mich zugehörig gefühlt, als ich mich von meinen Eltern abgenabelt habe. So diese erste Abnabelung. Da war ich dann mit denen zusammen, da war ich sonntags im Abendgebet, da habe ich laut mitgesungen und habe meine Stimme erhoben. Und danach waren wir Kicker spielen und Billard spielen und dann bin ich spät erst um 9 nach Hause gekommen statt um 7. Das war meine Freiheit. Und das war die Kirche, die mir diese Möglichkeit geboten hat. Das waren nicht irgend so, wie das bei uns heute ist, mag ich kurz sagen. Bei uns im Ort gibt es so einen schrecklichen 24-7-Laden. Da stehen lauter Automaten, da kannst du dir so sehr überteuerte Snacks rausziehen und was weiß ich, was ich war da noch nie drin, E-Zigaretten, aber ich krieg das halt mit. Und das ist der Treffpunkt der Jugend, Thomas. Da sitzen die in diesem Laden oder vor dem Laden. Die Polizei fährt da auch andauernd rum, weil das geht ja so gar nicht, weil die überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, sich irgendwie zu verbinden. Also, was bei uns früher wirklich im Gemeindehaus stattfand, oder auch bei der Jugendfeuerwehr oder beim JRK, Jugendrotkreuz, das findet inzwischen in solchen komischen, ganz komischen, wie sage ich denn, Hinterecken statt.
Ja, das ist jetzt ein Thema, da kann ich auch viel dazu sagen. Was ich jetzt bei dir im Yoga mache, das habe ich das erste Mal erlebt, so mit 18, 19, in so Einkehrtagen für kirchliche Jugendliche, so 14 Heiligen, Diözesanexerzitienhaus, da haben wir es erstmal Meditation gelernt bei Musik von, wie war das damals, der so romantische Gitarrenmusik gemacht hat, Ricky Sheen oder wie das damals so hieß, ja.
Oh, das sagt mir
Und
nichts.
dann hat
Ja.
man das erste Mal meditieren anhand eines Bildes, das mit dem Diaprojektor an die Wand geworfen wurde, gemacht. Und danach ist unser Kaplan mit uns in die Pizzeria gegangen und die Eltern haben gesagt, also der Herr Pfarrer, der
Ja.
geht jetzt mit denen ins Wirtshaus und ins Schwimmbad und so. Ja, wir werden zugrunde gehen, die Kirche geht zugrunde. Ne?
Ja, und das war so
Und so hat
wichtig.
man davon profitiert. Ne?
Ja.
Das ist jetzt ein bisschen abweichend von dem Thema, aber es entstehen Verbindungen mit diesem Kaplan, der 1978 bei uns war. Der war dann Dekan in Bayreuth und ist jetzt in Pension und ist über 80. Und mit dem mache ich am Montag, Dienstag, Mittwoch in München in der katholischen Akademie so ein Seminar mit und da treffen wir uns und der ist weit über 80
Ach,
und der war
stark.
früher mein Jugendpfarrer.
Oh.
Also man soll das nicht unterschätzen, ne, was sich da aufgebaut hat. Und ich, wenn jetzt jemand auf der Straße treffe, wir sind jetzt alte Frauen, alte Männer, und dann hält man sich an und sagt, auch damals, weil, wisst ihr noch, haben wir Jugenddisco gemacht. Und die kirchliche Begegnungsstätte steht jetzt wahrscheinlich zum Verkauf. Ne? Das ist irgendwas, was ganz schmerzhaft ist.
Ja.
Aber da ist auch so, da wird man ja schon, wie du das jetzt auch schilderst, wird man ja schon sensibilisiert, mal Menschen anzuschauen, wie ist es jetzt? Und wenn einer jetzt sein eigenes Recht oder auch als Frau, ne, seine Gleichberechtigung in den Vordergrund schiebt, dann kann natürlich das auch gleich wieder vom Konkurrentenmann als narzisstisch abgetan werden. Ne?
Ja.
Und dann entstehen Konflikte, die mit Narzissmus gar nichts zu tun haben, ne, wo man den anderen verletzt mit dieser Bezeichnung.
Ja. Also
Aber
ich glaube,
grundsätzlich ist vielleicht auch so, das ist jetzt so eine männliche Meinung, aber ich denke auch, das, was von Frauen heute so gefordert wird, auch im Zug der Gleichberechtigung und was Frauen als Karriere erreichen können, dürfen, oder wie man das jetzt ausdrücken soll, ist ja auch nicht jede Frau gleich, um das schaffen zu können. Um eine Familie mit drei Kindern schaffen zu können und Führungskraft in einem börsennotierten Unternehmen zu sein und doch dann immer das Gewissen zu haben, ich bin auch Mutter und ich habe aber keine Zeit. Und das sind ja auch Konflikte, mit denen Frauen trotz der Gleichberechtigung noch viel mehr konfrontiert sind und die dann viele Frauen auch in so einen Konflikt hineinbringen. Ich genüge nicht, ne?
Ja.
Oder ich schaff's nicht mehr, oder weil einfach die Anforderung, die 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 Gesellschaft stellt, sehr hoch sind,
Ja,
um gleichberechtigt zu gelten, ne?
aber da wird ja auch so eine Frage, schau mal, nehmen wir dann Beispiel von einer Dreifachmutter, die in einem börsendotierten Unternehmen arbeitet. Da wird die Frage immer gestellt, wie macht die das? Also wie schafft die das? Aber ein Vater, also der Mann von ihr, ne, jetzt in deinem Beispiel, der ja auch Vater von drei Kindern ist, der auch vielleicht in einem hochbörsendotierten Unternehmen arbeitet, dem wird diese Frage nie gestellt. Wie macht der das? Weißt du, das ist sowas von, das liegt uns so fern, einen Dreifachvater zu fragen, wie schaffen Sie das? Weißt du, weil völlig klar ist, wie er das schafft. Also jedem ist es ja klar. Also aber einer Frau, also eine Frau ist gleich eine schlechte Mutter, wenn sie das Gleiche tut, was der Mann tut. Und
Ja,
das
die
ist
Frau,
immer
die das
noch.
erreicht, die schafft es ja auch nur, wenn sie fremde Hilfe in Anspruch
Ja,
nimmt.
so ist
Ne?
das.
Und dann macht sie sich aber wieder Sorgen, ist das jetzt das Gleiche, wie wenn ich das selber mache?
So
Und
ist
so
es.
sind Frauen mit diesen Vorgestellungen trotz auch Gleichberechtigung und den Möglichkeiten, die für sie geöffnet werden, haben sie trotzdem auch immer in der Hinsicht eine Zusatzbelastung. Weil diese Mutterrolle im Kopf, die bleibt ja irgendwie, denke ich, ne? Die
Ja.
verschwindet ja bei der Frau nicht. Und der Unterschied, ob man jetzt ein Kind, ne, bei sich im Bauch hatte und geboren hat, und der Unterschied vom Mann, der es halt gemacht hat und so, das wird nie ganz vergehen. Da werden immer Gefühle entstehen, die sich dann mit den Anforderungen der Gesellschaft irgendwie streiten, in Konflikt geraten, ne?
Davon bin ich auch überzeugt, vor allem wenn es jetzt um die ersten Lebensmonate geht. Ich denke, da kommt dann irgendwann so, dann kippt das schon, so nach 7, 8, 9 Monaten kippt das schon, dass dann einfach auch der Vater in seiner Rolle eine viel wichtigere Rolle bekommt. Am Anfang ist das da halt nun mal einfach so, nur Frauen können die Kinder stillen und diese Bindung ist ja, also auch hormonell gesehen, ist die ja enorm hoch, weil was man da ausschüttet nach so einer Geburt und wenn dann die Milch einschießt, was du da für Bindungshormone aufbaust, einfach evolutionstechnisch ist es ja schon einfach geregelt, dass der Körper gar nicht anders kann, als dieses Kind abgöttisch zu lieben. Was jetzt erstmal beim Mann nicht so der Fall ist, weil bei dem, was passiert denn da körperlich? Ja, der hat vielleicht Stress und der macht da mit, aber in seinem Körper passiert ja jetzt nichts Großartiges. Und diese körperliche Veränderung, die ja enorm ist durch eine Schwangerschaft und eine Geburt, die macht etwas mit uns Frauen und verändert uns ja auch. Aber dass dann einfach auch nach wenigen Monaten der Vater gleichberechtigt wichtig wird für das Kind, das geschieht in meinen Augen immer noch nicht automatisch, sondern da müssen wir immer noch dafür kämpfen und da müssen wir immer noch um Hilfe bitten, bis, also zumindest in vielen Beziehungen, ich erlebe auch viele junge Paare, die das ganz fantastisch machen, wo ich einfach sage, hey, wow, schau, da ist eine junge Ärztin, die haben zwei Kinder, er hat nach 6 Monaten Elternzeit genommen und ist dann 6 Monate zu Hause geblieben, während sie eben als Fachärztin ihre Ausbildung beenden konnte. Und im Anschluss daran leben die ihr Leben so gleichberechtigt, wo ich wirklich sage, das ist echt, da schaue ich so gerne hin, das finde ich so großartig. Da verwirklicht sich jeder und gleichzeitig stehen die Kinder im Mittelpunkt, aber wirklich in einer Gleichberechtigung. Und das ist etwas, was ich mir natürlich unglaublich wünsche für uns als Gesellschaft, dass wir da noch viel, viel, viel mehr werden, dass das viel normaler wird, dass das so eben läuft. Dass es nicht die Frage gilt, ja, also wenn die Frau zu Hause bleibt, jetzt sind wir auf ein völlig anderes Thema gekommen, aber es ist so, es passt einfach zu Narzissmus und Egoismus und Grenzen setzen und sich selbst behaupten und seine eigene Identität finden, das sind diese Themen. Also lass uns da ruhig weitergehen. Also wo ich jetzt noch hin wollte, ist der Gedanke, wenn dann eine Frau eben zu Hause bleibt für eine gewisse Zeit, weil sie eben sich dafür entscheidet, sich um die Kinder oder das Kind zu kümmern, dann stellt sich ja auch gar nicht die Frage so automatisch, ja, wie gleicht denn jetzt der Partner das aus, dass sie jetzt einen Verdienstausfall hat? Also was passiert denn, oder auch Rentenanspruchverzicht? Die Frage wird ja auch nie an einen Mann gestellt. Also spielen wir es durch. Schatz, bist du denn bereit, aufgrund unserer zwei Kinder jetzt für eine Weile auf deinen Rentenanspruch zu verzichten? Also einem Mann werden diese Fragen einfach nicht gestellt. Und uns auch. Also, und wir müssen so wach sein, diese Fragen wirklich zu stellen, weil sonst Da haben wir eine Lücke, und zwar eine enorme Lücke. Und das ist nicht emanzipiert, das ist ganz genau das Gegenteil. Das ist immer noch Patriarchat, das ist immer noch weit entfernt von auf Augenhöhe sein oder in einer Gleichberechtigung leben. Und da sind eben nicht nur die Männer gefragt, die da mehr hingucken müssen, sondern da sind auch die Frauen gefragt, die sich da auch mehr behaupten dürfen. Und das ist in meinen Augen auch die Dynamik mit Narzissmus. Also ich spreche jetzt nicht von dem krankhaften Narzissmus, der wirklich in die Klinik gehört, sondern von so einem Narzissmus, also ein überzogenes Selbstbildnis, innerhalb einer Partnerschaft gelebt wird, wo es wirklich darum geht, hey, ja, der andere muss schon auch ein bisschen mehr auf sein Gegenüber gucken, aber auch der immer wieder der ist, der sich unterordnet, der darf viel mehr auch in seine Kraft kommen. Der darf sich auch mehr zeigen und der darf auch mehr sagen, was er sich eigentlich wünscht oder was ihn stört. Und das ist so diese Gegenbewegung, wo ich natürlich auch massiv ansetze in meiner Arbeit. Behaupte dich, steh für dich ein, geh in deine Eigenverantwortung. Spür erstmal überhaupt, wie hättest du es denn gerne? Und hör dann auf, Druck auszuüben auf dein Gegenüber, sondern sei eine Einladung für den anderen. Weil deine egoistischen, in Anführungszeichen, Ziele heißen ja nicht unbedingt, dass nur du danach glücklich bist, sondern dass es vielleicht für beide viel besser wird, wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, weil beide davon partizipieren können. Aber diese Kommunikation findet in meinen Augen immer noch viel zu wenig statt, weil man nicht weiß, wer man ist, ja, weil ganz viele Frauen und auch Männer nicht spüren können, wer bin ich denn eigentlich und wofür setze ich mich denn eigentlich ein? Und das macht unsicher und das macht in unsicheren Zeiten noch unsicherer.
Ja, so weit weg sind wir gar nicht vom Narzissmus, ne? Weil
Nein.
Forderungen stellen in so lebenswichtigen Alltagsthemen wird ja auch dann leicht so ausgelegt, ne? Was
Ja.
bringst du da jetzt für neue moderne Gedanken, ne? Wir
Ja.
waren ja in einem der letzten Podcasts mal drauf gestoßen, wie mit welcher Geschwindigkeit sich in den letzten 50, 60 Jahren in einer Generation die Gesellschaft verändert. Und weil ich bin jetzt 67, aber wenn ich zurückdenke, da war das so, dass einfach die Frau vom Hauptberuf oft eben auf dem Dorf Mutter und Landwirtin war und Bedürfnisse äußern dem Mann gegenüber war, das stand überhaupt nicht auf der Tagesordnung, ne? Und auch jetzt, wenn wir vorhin sind beim Bekommen eines Kindes oder Gebären eines Kindes, ne, der Mann, der ist vielleicht mal so lange in die Gaststätte gegangen oder ist von dem Vorgang eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen worden, war vielleicht auch froh darum, ne, was da jetzt so passiert. Und dann war halt das Kind da, ne, und heute, gut, ist der Mann auch wieder unter Druck, weil nicht jedermann, möchte das gerne aushalten. Aber es miterlebt zu haben, ist vielleicht schon ein Prozess im Kopf, wo man wieder auch von der Frau und Mutter ein anderes Bild bekommt. Und gut, die Männer haben jetzt den Druck, wenn es mein Freund ausgehalten hat, dann gehe ich auch rein. Und wenn ich umfalle, habe ich Pech gehabt. Aber
Ja.
es sind so Punkte, wo sich nach und nach natürlich das so langsam in die Gesellschaft und in das Männer- und Frauenbild so rein entwickelt. Und ich denke halt, das ist was, was sich auch über Generationen erst nach und nach entwickeln muss, weil das, was jeder für sich gerne möchte, als Mutter gleichzeitig im Sinne der Gleichberechtigung, ist halt so, dass er in unserer Gesellschaft, wie sie jetzt im Alltag heute ist, trotzdem dadurch noch überfordert ist, dass er die Gefahr läuft, in eine Überforderung hineinzukommen, weil er alte Rollenbilder meint, auch komplett erfüllen zu müssen, aber die neuen noch nicht unterkriegt. Das gilt aber für Mann und Frau, denke ich.
Ja,
Und
das
wir haben
ist.
keine Kinder, weil wir es uns, mein chirurgischer Job und Anja mit Vollzeit, und wir haben uns das nicht zugetraut, ne? Meine sagen auch manche, ihr seid halt Egoisten oder Narzissten, ihr habt nur drauf geschaut, dass ihr High-Life machen könnt in eurem Leben und war zu faul, Kinder und Rentenverdiener zu gebären. Ne? Das sind dann so die Stammtischsprüche, aber wir haben Angst davor gehabt. Ne?
Ja.
Und wir
Völlig
sind heute
verständlich.
oft froh, wenn ich jetzt, wenn wir in den letzten Podcasts sagst, ja, wie, ich weiß manchmal gar nicht, wie ich das hinbekommen habe, ne? Wir hätten Kinder gar nicht geschafft, sagen wir jetzt oft, ne?
Ja.
Das
Ja,
ist
und
halt die
weißt du,
Anforderung und das, was man zu leisten vermag, das gerät unter dem Bild, was die Gesellschaft heute fordert, gerät es manchmal auch ein bisschen aus dem Lot, was Frau oder Mann überhaupt zu leisten vermag. Und sie braucht ja noch Reserven, wenn sie auch mal in Stress kommt, psychisch. Und in der Familie stirbt einer und es wird einer pflegebedürftig. Und dann wird es so ein Berg, wo man dann unter dem Aspekt der Gleichberechtigung und Selbstverwirklichung wo hinein bekommt, wo ein das erschlägt, ne?
ja. Ja, und auch da bin ich aber überzeugt, also, dass man unglaublich wächst an diesen Grenzerfahrungen. Also für mich sind ja drei Kinder auch eine maximale Grenzerfahrung gewesen. Auch ich war immer berufstätig. Ich habe da nur wenige Wochen oder Monate einfach ausgesetzt, also komplett ausgesetzt. Ich habe das natürlich als Selbstständige immer irgendwie regulieren können, dass ich halt dann mal angefangen habe, nur eine Stunde am Tag zu arbeiten, wenn ich wusste, da schläft er, da ist dann meine Mama da oder ne, so das ging dann leicht. Also ich konnte das leicht immer an die Anforderungen und an die Lebensrhythmen meiner Kinder anpassen, meinen Arbeitsalltag und musste somit nie ganz aufhören. Und wäre auch schwierig gewesen, weil wie hätte ich mich sonst selbst weiter privat krankversichern sollen und so. Das wäre einfach, die Rechnung wäre nicht aufgegangen oder wie hätte ich die Miete meiner Praxis zahlen sollen, wenn ich dann nicht mehr gearbeitet hätte. Das wäre nicht gegangen. Also musste ich das irgendwie so machen, dass ich das alles so parallel laufen lasse und immer wieder jeden Tag neu zu gucken, okay, wie viel kann ich heute machen? Und wie viel kann es morgen sein und wie viel kann es nächsten Monat sein? Und so war das ein permanentes Ausjustieren. Aber es hat mich wahnsinnig wachsen lassen, weil ich durch diese Erfahrung natürlich A gelernt habe, okay, wie viel schaffe ich eigentlich? Das ist ja unglaublich. Also wie viel kriege ich echt zustande? Und zum anderen aber auch, wie schnell kann ich auch effektiv sein? Ja, also. Das ist eine Gabe oder das ist keine Gabe. Das ist eine antrainierte Fähigkeit, die ich meinen Kindern zu verdanken habe. Also wenn ich heute, jetzt sind die ja schon groß und bei Weitem nicht mehr so beanspruchen, bei Weitem nicht mehr so viel Zeit meines Lebens, wie das mal war. Aber weißt du, wenn ich so, weiß ich nicht, eine Stunde für irgendetwas Zeit habe, bin ich hocheffektiv. Also ich schaffe es in einer Stunde, das ganze Haus zu putzen. Ich schaffe es in einer Stunde, wenn es sein muss, die Umsatzsteuer für einen Monat anzumelden. Ich schaffe alles in einer Stunde, was ich einfach abliefern muss. Und das ist etwas, was aber auch nicht mit so viel Stress und Druck verbunden ist, sondern mit der Erfahrung, ich kann das. Habe ich mir ja schon eine Million Mal bewiesen. Und das ist ja auch eine Freiheit, zu wissen, ich kann Zeit hocheffektiv nutzen. Und das habe ich meinen Kindern zu verdanken. Und ich glaube, diese Erfahrung, die haben eben die Menschen, die sich diesem Ultrastress nicht angetan haben, nicht. Also,
Ja,
seid ihr sicher, Thomas,
das ist
wenn ihr
das, was
Kinder
wir,
kriegt. Ja.
wo wir ja letztes Mal auch wieder drauf gekommen sind, ne? Man wächst an Anforderungen.
Ja.
Ne? Man wächst an seinen Anforderungen. Gut, ich meine, ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre und ich möchte jetzt nicht sagen, dass du so eine Durchschnittsfrau bist, die gerade so ihr Leben bewältigt, sondern wenn wir gestern um 21 Uhr aus dem Yoga gehen, dann frage ich mich, wie macht die das? Aber die macht es nur, weil du offensichtlich keine Zweifel hast, ob du das schaffen kannst oder jetzt auch nicht darunter leidest, dass das ein Stress für dich ist, weil, wie ich schon jetzt öfter gesagt habe, ne, bei dir ist das ein inneres Bedürfnis, das dann so ausbrechen muss, ne, sonst wird es dir gar nicht gut gehen. Also jetzt hören da andere Leute zu, ich weiß gar nicht, ob ich da recht habe,
Doch, doch,
aber
doch,
das
doch, du
ist so
hast
der
vollkommen recht.
Eindruck, ne? Und bei vielen Frauen, die jetzt so im Alltag hängen, die leben ja gar nicht unter dieser inneren Überzeugung, dass sie in so einer Weise selbstwirksam sind, dass sie diese Bewältigungsstrategien haben mit so einer, was ja dann letztlich keine Belastung ist.
Ja, aber
Ne?
das bin ich auch
Zu
nicht immer,
Recht.
Thomas. Also immer gewesen. Weißt du, das ist ja, ich kann mich da schon sehr gut reinversetzen in die Frauen, die das nicht haben. weil ich es ja auch nicht immer hatte. Ich habe mir das ja erarbeitet. Das ist ja nichts, was mir Gott geschenkt ist, sondern das habe ich mir wirklich hart erarbeitet, zu lernen, ey, aus welcher Brille schaue ich denn jetzt auf Belastung und auf Anforderungen? Und was braucht es als Gegenpart, dass ich dann auch wieder durchatmen kann? Oder wann spüre ich denn, dass ich es nicht mehr kann? Weißt du, das habe ich ja auch, also das habe ich ja auch erst gelernt. Das hat mir ja kein Mensch beigebracht, sondern das hat mir das Leben einfach beigebracht, meine Grenzen zu checken. Ah, okay, das war jetzt einfach zu viel. Oh Gott, ich bin völlig kaputt. Okay, hier muss ich mich jetzt ausruhen und dann wiederum, nur hier kann ich jetzt noch einen Kuchen backen und da kann ich auch noch, jetzt kommt doch noch alle zu uns in den Garten und wir grillen. Weißt du, so das, manchmal geht das und manchmal geht das auch nicht. Und aber diese feinen Antennen in mir zu haben, so wo kann ich jetzt drüber gehen und wo kann ich das nicht, das habe ich einfach. Das heißt, so diese Gefahr, dass ich mal einen Burnout bekomme, also das sagt auch mein ganzes Umfeld, Miri, du wirst das nie bekommen. Und das wird auch so sein. Ich werde das nicht bekommen, weil ich viel zu viele Regulativen in mir habe, die das abwenden können. Ich glaube, ich weiß auch einfach zu viel darüber.
Ja, du
Also,
lehrst ja diese Regulative, ne?
ja, das.
Deswegen bewegen wir uns ja jetzt. Ich will zwar jetzt im Gespräch nicht mit jemandem, der gerade mit seiner Alltagssituation kämpft. Und
Nein.
das haben wir ja auch schon besprochen in helfenden Berufen. Wenn du eine sehr große Befriedigung aus dem ziehst, ob andere Menschen, ob es denen besser geht, weil du ihnen geholfen hast, dann entsteht Stress unter einem ganz anderen Aspekt. Also, ich meine, man ist jetzt aus meinem Job, früher hat jemand operiert, man ist total kaputt, aber man hat eine tiefe innere Befriedigung, dass es gelungen ist. Und
Ja.
ich sage ja auch immer, also befriedigt in einen Urlaub gehen oder befriedigt am Abend eines Tages sich hinzusetzen und Ruhe zu genießen, geht am besten, wenn man aus einem Arbeitstag rauskommt, der einen beansprucht hat, aber wo man mit seinem Leben zufrieden war. Manche Menschen können gar nicht sich über einen Tag freuen, den sie im Liegestuhl verbracht haben.
Ja,
Dann
richtig.
haben sie, dann sind sie ihrem Leben hinterher gelaufen, haben Stunden versäumt. Und das ist dann wieder die Schwierigkeit mit dem Burnout, ne? Wie empfinde ich das? Ob das Plage ist und ich komme abends zu keiner inneren Befriedigung mehr. Oder ich bin total im Eimer, aber drei Leute haben gesagt, Mann, du hast mir jetzt aus der Patsche geholfen. Ne? Und da lebt der eine auf, der andere, der diesen Beruf oder diese Veranlagung nicht hat und es nicht ausübt, der muss die Befriedigung wieder aus anderen Beschäftigungen ziehen. Aber die
Ja.
beste Erholung geht immer. Ja, wenn man leistungsorientiert ist, sowieso, Mann, ich bin ein toller Hecht, ne, was ich heute wieder alles gemacht habe. Und wenn du auf Kinder kommst, ich denke auch diese Mutterrolle im Kopf, die ja über Jahrhunderte bei den Frauen war, ist ja auch noch nicht so ganz weg. Ne? Was früher Frauen mit 12, 15 Kindern leisten mussten, das kann sich heute
Das
kein
ist
Mensch mehr
unglaublich.
vorstellen,
Nein.
ne? Also, und bei uns wird es ja, wird diese Belastung ja durch ganz andere Umstände verursacht. Und auch, dass man jetzt wie drei Kinder, dass das innerlich einen durchs ganze Leben begleitet und mit einem inneren Stolz erfüllt. Und wenn man die wachsen sieht und man kriegt die vielleicht sogar zu Akademikern und die bekommen glückliche Ehen, das ist was, was im Leben eine wahnsinnige Befriedigung liefert, ne?
Ja,
Aber
ja.
es hat seinen Preis und die Art, wie das passiert, das hat sich halt sehr stark verändert.
Ja,
Und
da
ich
bin ich
denke, es
total bei
braucht
dir.
noch Generationen, bis wir da kommen, dass das gesellschaftliche Umfeld so ist, dass die Frauen nicht in eine Überforderungsrolle hineingedrängt werden, weil Muttersein ist einfach noch zu wenig anerkannt.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir.
Ja, also
Und
was
das.
das heißt, Mutter zu sein und Kinder aufzuziehen, so wie das früher für Frauen sozusagen der Hauptberuf war, das wird heute so gesellschaftlich in einer Nebenrolle neben einem anderen Leistungsprinzip. Und da kommen doch viele Frauen auch an die Grenzen ihrer psychischen und physischen Kraft.
Ja. Ja, also für mich war das letztes Jahr, also letztes Jahr ist ja meine Scheidung vollzogen worden sozusagen, oder unsere Scheidung wurde vollzogen, und da habe ich einen so interessanten Moment gehabt innerhalb dieser Scheidungsverhandlungen. Mag ich wirklich teilen als ganz persönliches Beispiel zu dem, was du gerade sagst. Also mein Hintergrund war ja der, ich habe immer gearbeitet, habe ich ja gerade gesagt, so dass ich es irgendwie immer anpassen konnte an die Zeiten der Kinder. Und es kam natürlich dann auch oft vor, dass ich vormittags gearbeitet habe, wenn die in der Kita waren, und nachts gearbeitet habe, wenn die im Bett waren. Ja, so kam ich dann irgendwie auf meine Stunden. Ich erinnere mich ganz gut an Zeiten, wo ich dann um 20 Uhr von zu Hause raus bin und um 23 Uhr wieder nach Hause gekommen bin und in der Zeit noch Patienten behandelt habe, weil es halt nicht anders ging. Und das habe ich natürlich auch mit einem hohen Erschöpfungsmaß gemacht, ne? Weil dann kam ich an, dann musste ich sie wieder stillen. Also es war immer, ich weiß das noch, meine Wohnung war oberhalb von der Praxis. Ich bin dann immer gesprungen zwischen den Patienten, habe schnell gestillt und bin wieder in die Arbeit gegangen. Und das ging alles, ja. Aber in diesem Scheidungsprozess, was ist da passiert? Also in unserem Ehevertrag war das halt damals so geregelt. Das war einfach dumm, dass ich das unterschrieben habe, dass ich nur also für die Zeit den Rentenausgleich bekomme, in der ich unter 50% aufgrund der Kinderbetreuung gearbeitet habe. Und das bedeutet, mir wurde sehr klar aufgezeigt, dass ich nie unter 50% gearbeitet habe, weil ich ja immer gearbeitet habe. Und das war so ein Hardcore-Augenblick, dass mir gesagt wurde, ja, hallo, du hast doch nie die Kinder richtig betreut, weil du hast ja, also ich habe ja immer gearbeitet. Aber wir alle kannten ja die Wahrheit, die in dem Raum saßen. Die Wahrheit war, natürlich habe ich immer gearbeitet, aber mit was für einem Opfer, das ich da gebracht habe, mit was für einer Überforderung über viele Jahre habe ich das gemacht. Und dann das Ergebnis zu bekommen, ja, dafür kriegst du jetzt keinen Rentenausgleich, weil du hättest das ja nur wenn du weniger gearbeitet hättest, dann hättest du ja das jetzt bekommen, also automatisch vom Gesetzgeber. Und das war so ein Tiefpunkt in meinem Leben, also einer meiner, glaube ich, wirklich meiner tiefsten Punkte. Ich habe auch wirklich körperlich extrem reagiert in dem Moment. Ich habe richtig gemerkt, wie ich keine Luft mehr bekomme und wie mein Körper kollabiert. Und habe gemerkt, was dieses Patriarchat bis heute mit uns Frauen macht. Wir strampeln uns zu Tode, wirklich manchmal, um das System am Laufen zu halten, System Familie, das meine ich, um dann am Ende des Tages zu hören, na, du hast dich ja nur selbst verwirklicht. Und
Das ist
das,
das, was die Politik immer
boah,
unter Rahmenbedingungen
ganz
sieht,
genau,
ne?
ganz
Die
genau.
Rahmenbedingungen hinken unserer gesellschaftlichen Vorstellung, wie es jetzt sein sollte, dass es für alle gerecht ist, hinterher.
Ja.
Das ist das Problem. Deswegen sage ich, es wird schon noch viel Zeit ins
Ja.
Land ziehen, bis wir alte Bilder unter einen Hut bringen mit dem, was wir Neues wollen. Und
Ja.
meine, es ist ja auch wieder so, inwieweit will man die totale Gleichberechtigung? Wo will man Mann und Frau dann gleich machen? Das soll ja auch nicht sein. Wir sollen ja aneinander noch Gefallen finden, weil die Frau eine Frau und der Mann ein Mann ist. Also das sind so Grenzbereiche, wo das auch sehr kompliziert wird. Aber die
Absolut.
Rolle und das Verantwortungsgefühl einer Mutter, schon aus dem ganzen Prozess her, ne, als Frau, wie wächst man auf? Was hat man selber für eine Mutter erlebt? Was hat die einem vorgelebt? Dieses Bild nimmt man mit und es kollidiert häufig in unserer heutigen Gesellschaft noch mit dem, was eine Frau zu leisten vermag.
Ja, absolut
Das ist
richtig.
jetzt ein bisschen blöd, wenn Frauen zuhören, die sehr erfolgreich sind und aber man hat einfach da oft auch Mitgefühl, ne? Wenn
Ich
man
finde das gar nicht
Kolleginnen sieht in
blöd.
der Klinik oder so, ne,
Ja.
die sind an der Grenze ihrer Belastbarkeit. Und
Ja.
mein, du schilderst es jetzt, aber du hast offensichtlich gar nicht gemerkt in der Erfüllung, was dir deine Tätigkeit gibt, wo deine soziale Absicherung bleibt. Und es sind dann solche
Ja.
gesetzlichen Details und es ist solches Kleingedruckte. Das
Ja.
kriegt dann so einer im Helfersyndrom wie wir gar nicht mit. Das
Nein.
interessiert ihn gar
Es
nicht.
hat mich überhaupt nicht
Ne?
interessiert, weil ich wusste ja, okay, ich arbeite ja und ich sorge ja dafür, dass da auch was zurückgelegt wird.
Genau.
Das muss ja reichen. Also, weißt du, also da war ich auch völlig naiv, natürlich, und das kann ich jetzt auch nicht wegschieben, diese Verantwortung. Aber Das war überhaupt nicht im Ansatz in meinem Sichtfeld, weil ich natürlich auch davon ausgegangen bin, dafür habe ich ja auch ein Stück weit geheiratet, in Anführungszeichen, dass man das zusammen macht. Ja, dass man dann auch versorgt ist, wenn man dann später einfach an dem Punkt ist, in die Rente zu gehen. Aber da bin ich leider eiskalt aufgewacht und musste da den letzten 3 Jahren nochmal ganz, ganz neue Dinge lernen. Ich bin immer noch dabei und komme da aber auch auf dieser Ebene in meine große Selbstermächtigung. Also jetzt kann ich es wieder mit der Brille sehen, was für ein großes Scheitern in meinem Leben oder was für eine Möglichkeit, dass ich jetzt mit 43 noch in der Lage bin, die nächsten 20 Jahre das hinzubekommen. Und das kann ich. Und mit dieser Brille schaue ich da drauf. Und deswegen müssen wir darüber sprechen. Ich bin dankbar, Thomas, dass wir darüber heute gesprochen haben. Denn nur so können wir auch anderen Menschen, die da vielleicht einen blinden Fleck haben, hier wirklich so ein Awakening haben, einen Moment des Schüttelns und sagen, hey, schau mal bitte auf diesen Bereich deines Lebens und nimm ihn in deine Hände. Sonst wirst du irgendwann vielleicht wirklich mit 180 gegen die Wand fahren. Und das tut weh, verdammt weh. Und es kann einen sogar umbringen.
Aber dein Beruf ist ja, und sowas bei mir auch, der Beruf ist ja das, was uns vorantreibt, was uns Befriedigung am Leben gibt. Für eine
Ja.
alleinerziehende Mutter, die Geld herschaffen muss, ist der Beruf fast nur noch
Ja, ja,
Belastung.
ja, ja. Nur noch
Ne?
funktionieren
Ja,
und
und
Zeit
hätte
gegen
dir jetzt
Geld.
einer, in der Zeit, wo du jetzt sagst, da habe ich das gar nicht bedacht, hätte dir einer die apokalyptischen Zukunftsaussichten geschildert, weil du jetzt da nicht darauf achtest, dann
Ja.
hätte er dir schon einen Teil deiner Perspektiven verdorben. Aber du hast es Gott sei Dank gar nicht gemerkt. Also so ist nichts nur schlecht und
Ja,
nichts
so
nur
ist
gut.
es
Und
ganz genau.
dich trägt ja dein Beruf, so wie es bei mir auch war.
Ja, auf
Ne?
jeden Fall. Ganz
Ja.
stark. Ja, lieber Thomas, jetzt sind wir schon wieder so lange zusammen heute. Lass uns an dieser Stelle zum Ende kommen. Ich möchte mich von ganzem Herzen bei dir bedanken für diese großartige Folge. Ich möchte gerne mit dir noch eine Abschlussfolge machen. Dann haben wir die Hand voll, dann haben wir die fünfte Folge noch voll. Und da lass uns wirklich auch noch mal den Aufruf starten. Ihr Lieben, der Thomas ist jetzt noch einmal da. Ihr dürft alle Fragen stellen, die ihr stellen wollt. Ihr dürft uns alle Themen rüberwerfen, über die wir sprechen sollen. Und wir werden das tun. Also, solange uns dazu was einfällt, natürlich. Also, ich
Ja,
denke,
Themen auf Zuruf ist ja auch nicht schlecht,
nee,
ne?
ganz genau. Also, wenn es
Ja.
jetzt noch was gibt, wo ihr sagt, ich würde gerne noch ein bisschen selbst mitgestalten an dieser Folge, dann schreibt mir das, kommentiert unter dem Podcast. Und dann werden wir das zusammen besprechen. Und ansonsten, wenn wenig kommt, dann werden wir aussuchen, worüber wir in unserer Abschlussfolge sprechen wollen.
Genau, so machen wir es.
Ich danke dir von Herzen, lieber Thomas, und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
Dankeschön.